dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Wir hatten immer wieder berichtet aus aktuellem Anlass von den verschiedenen Synoden in Deutschland, aber auch von der großartigen Weltsynode von Franziskus persönlich. Und unser Chefreporter und kundiger Analyst war immer Viktor und er kommt nun mit dem nächsten Segment zur Weltsynode. Viktor, willkommen und willkommen auch unsere ganzen anderen Ketzer, Matthias, Christian und mich selbst. Hallo allerseits.
Hallo.
Hallo.
Viktor, was gibt's Neues?
Ja, die weltbeste Synode aller Zeiten, da gibt's ein paar Neuigkeiten. Kurz zur Erinnerung. Die deutschen Bischöfe hatten ja den sogenannten synodalen Weg ins Leben gerufen. Das war so eine Art Konferenz, auf der die Bischöfe mit vielen anderen Menschen zusammenkamen und so taten, als würden sie in demokratischen Abstimmungen Änderungen des Kirchenrechts beschließen. In unserem Spezial 51 haben wir das Buch Die Täuschung von dem Kirchenrechtler Norbert Lüdecke besprochen, der aufzeigt, dass das alles Augenwischerei ist, also zum Beispiel deshalb, weil da nur Formulierungen für Bittbriefe an den Papst in Anführungszeichen beschlossen werden. Die Bischöfe haben auch gar keine Befugnis, das Kirchenrecht zu ändern und der Vatikan hat da mehrfach quergeschossen, unter anderem mit der Vatikaninstruktion, die wir in unserem epischen dreistündigen Spezial Nummer 42 besprochen haben. Letztendlich wurde der synodale Weg dann auch vom Vatikan einkassiert. Dafür hat der Vatikan aber eine eigene weltweite Synode gestartet. Da haben wir letztes Jahr in Folge 138.3 darüber berichtet, dass das so angefangen wurde. Und da wurde halt vor einem Jahr eine Reihe von Themen bestimmt, die jetzt ein Jahr lang in den Ortskirchen bearbeitet werden sollten und wo die Ergebnisse dann jetzt zusammengetragen werden sollen. So, diese Bearbeitungszeit ist jetzt um. Und wir gucken uns mal an, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Also, die zweite Phase läuft zwar noch, also es gibt da jetzt noch keine offiziellen Abschlussdokumente oder so, die gucken wir uns dann bestimmt auch nochmal an. Aber in den Medien gibt es schon eine Reihe von Einblicken und die können wir uns ja schon mal angucken. Und da fange ich mal an mit einem Blog-Eintrag von einem gewissen Thomas Schwarz. Thomas Schwarz. Der Name kommt mir bekannt vor. Wisst ihr noch, wer das ist?
Harald Leschs Kumpel.
Das ist Leschs Buddy.
Genau. Genau, der ist das. Also hier von Lesch sieht schwarz oder wie hieß die Sendung damals? Genau dieser Thomas Schwarz ist das. Und der schreibt in seinem Blog, Zitat: In meinem letzten Blog berichtete ich von der Begeisterung, die mich und viele andere Synodenteilnehmer während der Einkehrtage erfüllte. Die Begeisterung ist nach zwei weiteren Tagen einer gewissen Ernüchterung gewichen. Die Überraschung begann mit der Darstellung der Zwischenberichte der Arbeitsgruppen. Ich war sehr neugierig und habe mich wirklich darauf gefreut. Was dann aber geliefert wurde, fand ich gelinde gesagt enttäuschend. Schöne Filmchen mit herrlichen Landschaften, hübschen Blumen, lachenden Gesichtern, betenden Menschen, alles sehr professionell gemacht, verbunden mit einer Vorstellung der Mitarbeitenden der jeweiligen Gruppen, sind nett, sind aber eben keine Berichte, noch nicht einmal Zwischenberichte. Aber es gibt ja auch noch Berichterstatter. Da kommt sicher noch etwas, dachte ich. Nur was dann kam, hatte ich nicht so erwartet. Einer der Relatoren teilt mit, dass die Arbeit seiner Gruppe an der Synode vorbei direkt mit einem römischen Dikasterium abgewickelt werde. Manche Berichte anderer Berichterstatter haben darüber hinaus bei mir Anlass zur Vermutung gegeben, dass man hier gar keinen Zwischenstand mitgeteilt bekommen könnte, weil viele Gruppen ihre Arbeit noch gar nicht richtig begonnen haben. Als dann schließlich der zuständige Leiter des Dikasteriums, Anmerkung, der zuständige Leiter hier ist Viktor Fernandez, der letztes Jahr die sehr gut formulierte Instruktion zur Segnung von homosexuellen Paaren verfasst hatte, also als der hinsichtlich der Frage des Diakonats der Frau verkündete, dass der Heilige Vater eigentlich schon klargemacht habe, dass es hierzu auf absehbare Zeit keine Entscheidung geben werde, ja sogar in dieser Frage bald ein offizielles Dokument des Glaubensdikasteriums zu erwarten sei, fühlte ich mich schon irgendwie wie ein begossener Pudel. Denn dann braucht es ja auch keine Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Als Teilnehmer einer Versammlung die das Prinzip der Synodalität verwirklichen soll, habe ich hier schon ein anderes Prozedere erwartet. Und ich gebe zu, ich war ziemlich angefressen. Sowohl inhaltlich wie von der Art und Weise des Umgangs mit der Synodenversammlung. Zitat Ende. Der Standard.de schreibt, Zitat, Themen wie Frauenweihe, Zölibat und Homosexualität finden sich nicht im päpstlichen Arbeitspapier. Das von Papst Franziskus im Juli veröffentlichte Arbeitspapier, das sogenannte Instrumentum Laboris, trägt den Titel »Wie wir eine missionarisch-synodale Kirche sein können«. Es wird also in erster Linie darum gehen, ob und wie weit die nationalen Bischofskonferenzen mehr Gestaltungsspielraum und Nichtkleriker mehr Mitspracherechte innerhalb der katholischen Kirche erhalten sollen. Umstrittene Themen, wie sie unter anderem in der ersten Halbzeit der Weltsynode im vergangenen Oktober diskutiert wurden, haben es schon gar nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft. Die Öffnung der Kirche gegenüber der Weihe von Frauen oder die Abschaffung des Zölibats oder zumindest dessen Aufweichung bei besonders akutem Priestermangel sind Anliegen vor allem der westlichen europäischen Bischofskonferenzen. Sie würden bei der Weltsynode aber ohnehin keine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erhalten, die erforderlich wäre, dass das Anliegen am Ende der Synode dem Papst zur Entscheidung unterbreitet würde. Dasselbe gilt für die Möglichkeit, homosexuellen Paaren den Segen zu geben. Die Reizthemen sollten lediglich von externen Arbeitsgruppen erörtert werden. Die Synode wird von diesen Debatten Zwischenberichte erhalten, die aber von den Teilnehmern der Synode nicht diskutiert und schon gar nicht in die Beschlüsse des Treffens aufgenommen werden. Auch der Skandal um den massenhaften sexuellen Missbrauch in der Kirche soll nur indirekt angesprochen werden im Rahmen der Diskussion über die Einführung einer Rechenschaftspflicht für kirchliche Würdenträger. Zitat Ende. So, was sagt ihr jetzt dazu? Was habt ihr jetzt erstmal für einen Eindruck von dieser tollen Weltsynode?
Ja, das ist genau das, was man von der Kirche vielleicht, von der deutschen Kirche hätte man so eine Hinhaltetaktik erwartet, also darauf scheint es ja hier selbst nach Auffassung von Herrn Schwarz hinauszulaufen, aber es scheint mir auch so ein typischer Franziskus-Move zu sein, denn Franziskus hat ja von Anfang an immer nur so Hoffnungen geweckt. Ne? Und ich glaube, er hatte ja jetzt neulich irgendwie 10-jähriges Papstjubiläum und da ist ja so langsam eigentlich auch den letzten Kirchenjournalisten aufgegangen, dass er immer nur Hoffnungen geweckt hat und nicht geliefert hat. Ne? Was unser einen von vornherein klar war, denn also mir ist von Anfang an aufgefallen, dass die Äußerungen von Franziskus, die sich jetzt vielleicht für Taufschein-Katholiken toll anhören, sich eh immer in dem Bereich bewegten, was eh schon die Lehre war. Ne? Der hat das dann nur vielleicht irgendwie ein bisschen anders formuliert oder so ein Schlupfloch genutzt, dass man, wenn man Ahnung hatte, eigentlich schon erkennen konnte, dass da nichts draus kommen würde. So, und jetzt wird es nochmal wach, nur der Ärger wird ja jetzt noch größer sein. Gut, vielleicht freut sich der Großteil der Weltkatholiken darüber, dass sich nichts ändert, aber hier diese Katholiken, die sich für progressiv halten, die werden jetzt erst recht ärgerlich werden.
Ich kann das nachvollziehen, wie Franziskus sich verhält. Er sagt, wir sollten uns um die großen Themen kümmern, für die auch die Kirche für die meisten Leute steht und nicht uns ständig dominieren lassen von so Randthemen, die eine Spezialsache sind von einigen Ländern, meinetwegen Deutschland, und die einfach nicht zum Kern unseres kirchlichen Wirkens gehören. Deswegen hat er die jetzt ausgelagert in so externe Gruppen, die eben nicht an der breiten Diskussion innerhalb dieser Synode teilnehmen, ja, oder da mitmachen, sondern die schreiben eben einen Bericht und den kann sich dann jeder durchlesen. Aber er sagt, wir wollen nicht immer nur in der Presse erscheinen mit Segnung von Homosexuellen und so weiter, weil das ist für ihn einfach nur ein Randthema. Und das kann ich aus seiner Sicht nachvollziehen und ich finde es dann auch geschickt, dass er sich so verhält. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ja Fortschritte und so leichte Grenzverschiebungen und so weiter sind ja immer Randthemen. Deswegen könnte er da durchaus offener sein, aber er hat sich nun mal anders entschieden, ich verstehe das. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass er sagt, wir wollen mal doch gucken, ob wir als Kirche insgesamt nicht uns öffnen können für so quasi demokratische, also in ganz vielen Anführungszeichen, Strukturen. Mal gucken, was da rauskommt, aber das finde ich durchaus bemerkenswert. Und da unterscheidet er sich zum Beispiel vom Benedikt.
Das Auslagern, meine ich, dem kann man was abgewinnen. Aber hier ist ja zu vermuten, dass der Papst vorher schon wusste, dass er das Ganze im Sande verlaufen lässt. Oder dass er schon vorher weiß, dass aus seiner theologischen Sicht sich bei dem Diakonat der Frau nichts tun kann. Und dann ist es ja schon eine Hinterfotzigkeit, wenn er da erst seine scheiß Weltsynode zusammenruft und dann das Ganze versanden lässt.
Also wenn du da auch von quasi-demokratisch redest, da geht es ja gerade drum in dieser Synodalität, dass man irgendwie gemeinsam einen gemeinsamen Weg findet. Und da jetzt gerade die Reizthemen, ne, gerade hier Homosexualität und Frauenweihe und Zölibat, dass man gerade die dann einfach aus der Abstimmung rausnimmt und sagt, nö, das lösen wir jetzt anders und ihr dürft euch jetzt hier mal lustige Filmchen angucken mit schönen grünen Weiden und so. Also das hat mit Demokratie für mich nicht viel zu tun.
Ja, das eine hat generell mit dem anderen nichts zu tun, ne? Was die da für Filmchen machen und so, deswegen bin ich auch nicht darauf eingegangen. Das ist einfach dann handwerklich, wie sie es da gemacht haben, ist mir egal. Aber stell dir mal vor, es gäbe bei den Grünen oder bei der SPD, gäbe es jetzt zwei Gruppen. Die einen sagen, wir müssen raus aus der NATO und die andere sagen, wir müssen raus aus der EU. Und die lassen sich da einfach auch nicht abschütteln, aber es ist jedem Vorsitzenden klar, dass das einfach so eine Randgruppe ist. Und was macht man jetzt, ne? Und dann sagt man sich eben, ja gut, wir können es entweder verbieten, das ist aber auch doof, ne? Dann sagt man halt, dann macht ihr halt eine Arbeitsgruppe und das Ergebnis wird abgeheftet in dem Schlussdokument. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir 10 Jahre lang jeden Parteitag immer nur über diese eine Sache reden. Also ich finde das nachvollziehbar. Und jetzt ist die Frage, sind das denn Randthemen? Und darüber könnte man ja feilschen, aber für die katholische Kirche im Moment sind das Randthemen. Beißen wir uns jetzt an dem Punkt zu sehr fest? Ich will eigentlich gar nicht den Franziskus verteidigen, sondern im Grunde nur erklären.
Ich wollte nur noch anmerken, dass, soweit ich mich erinnere, Synodalität nicht Demokratie bedeutet, sondern nur, ich glaube wörtlich, dass man gemeinsam auf dem Weg ist und in der katholischen Kirche, dass man miteinander spricht. Ne? Aber miteinander sprechen, das ist nochmal was anderes als abstimmen. Und man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass ja in den evangelischen Landeskirchen, die haben ja so Synoden. Und da wird, soweit ich weiß, auch demokratisch abgestimmt, sag mal, wer da jetzt der Chef von der jeweiligen Landeskirche wird oder so. Aber bei den Katholiken ist das nicht so.
Also, kurze Zeit später, nach dem einen Blog-Eintrag von Thomas Schwarz, schreibt er einen weiteren Blog-Eintrag. Zitat: Offensichtlich ist das öffentliche Interesse an meinem Synoden-Blog deutlich größer, wenn ich darin Enttäuschungen und Ernüchterung äußere, als dann, wenn dort meine Zufriedenheit oder gar Begeisterung zum Ausdruck kommen. Heute werde ich also einige meiner Leserinnen und Leser enttäuschen, denn ich bin mal wieder ein wenig positiv überrascht worden. Und zwar von der Flexibilität des Synodensekretariats. Denn eigentlich waren nach den Zwischenberichten der 10 eingesetzten Arbeitsgruppen keine weiteren Diskussionen mit den Teilnehmern der Synodenversammlung vorgesehen gewesen. Die Enttäuschung darüber, dass die Zwischenberichte der 10 Kommissionen nicht diskutiert werden sollten, blieb indes weiter spürbar. Das wird sich nun ändern. Nachdem sich viele Mitglieder der Synode mehr oder minder deutlich mit ihrem Unmut zu Wort gemeldet hatten, wurde das Plenum am Samstagmorgen darum gebeten, ein Votum darüber abzugeben, wie bezüglich der Berichte zu verfahren sei. Mit großer Mehrheit wurde dafür votiert, sich darüber mit den Beteiligten der 10 Gruppen auszutauschen. Am 18. Oktober, also gestern, ich habe aber noch keine Informationen darüber, was da passiert ist, am 18. Oktober stehen dementsprechend die Sprecherinnen und Sprecher jener Arbeitskreise an verschiedenen Orten in der Nähe des Vatikans für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Dass diese Treffen nicht in der Synodenaula selbst stattfinden sollen, hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Denn so will man vermeiden, dass es doch noch zu harten Diskussionen im Rahmen der Synode selbst kommt, die Versammlung sprengen könnten. Zitat Ende. Katholisch.de schreibt über Viktor Fernandez, der ja das Thema Frauendiakonat abgebügelt hatte. Zitat: Fernandez hat um Beiträge der Teilnehmenden der Weltsynode zum Frauendiakonat gebeten. Alle Mitglieder der Synode werden in den kommenden Monaten die Möglichkeit haben, Stellungnahmen und Beiträge einzureichen. Zitat Ende. So, was sagt ihr denn jetzt zu diesem Kurswechsel?
Man könnte ja jetzt hoffnungsfroh sein, wenn man den Eindruck hätte, dass die ernsthaft diese Sachen diskutieren wollen. Aber man könnte hier auch den Eindruck haben, dass sie es eben gar nicht erst wollen. Und nachdem jetzt die erste Hinhalten- und dann Abbügeltaktik nicht funktioniert hat, halten sie jetzt halt weiterhin.
Ja, was meint ihr denn, dass diese Diskussionen, die da jetzt angesetzt wurden, dass die irgendwas bringen.
Diese Themen sind doch alle schon durchdiskutiert. Da werden zwar immer wieder die gleichen Argumente vorgebracht, sagen wir, für Frauenpriestertum und so weiter. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, es gibt da so gängige Argumente. Die sind aber vom Vatikan schon vor Jahrzehnten abgebügelt worden. Ne, der hat schon die Antwort darauf. Und wenn man dann immer mit den gleichen Argumenten nochmal kommt, ist ja auch so eine typisch christliche Denke, wenn mein Gegenüber nicht überzeugt wird, dann hat er es nur noch nicht richtig verstanden. Was soll der Vatikan dann machen?
Man muss ja auch den Stand der Diskussion, wie das dann immer konkreter wird und so, muss man ja auch berücksichtigen. Also diese Diskussionen dienen ja jetzt nicht dazu, dass jetzt da jeder von außen da reinquatscht und wieder alles von vorne irgendwie anfängt, sondern das hat jetzt erstmal eine gewisse Form und man guckt jetzt, sind da entweder ganz eklatante Fehler drin, das wird aber nicht der Fall sein, sondern es geht dann eher um so Formulierungen. Der eine fühlt sich hiervon beleidigt und der andere sagt, es müsste nicht und heißen, sondern oder da müsste noch diese Einschränkung gemacht werden oder dieses müsste geöffnet werden und so weiter. Da werden so Halbsätze reingeschrieben und solche Verhandlungen sind also gerade unter den Katholiken auch üblich. Das ist jetzt nicht so, dass dem Franziskus da irgendwie der ganze Laden entgleitet, sondern diese ganzen Konzilien beispielsweise, Zweites Vatikanisches Konzil und so weiter, da wurde dann in diesen Arbeitsgruppen sehr viel geändert und dann wurde darüber diskutiert und wieder abgeändert und so weiter und so fort. Also da hat man durchaus Einflussmöglichkeiten. Nur werden sie sich jetzt halt nicht zu Allah bekennen, ne? Plötzlich eines Morgens um 8 Uhr oder so.
Wenn der schon so klar gesagt hat, da braucht man gar nicht mehr drüber diskutieren, ist alles schon entschieden und so. Also da jetzt nochmal zu sagen, ach, kommt doch mal vorbei und gebt mir eure Inputs, wir treffen uns beim Reiswolf.
Aber weißt du, Viktor, manchmal ist das eben alles, was so kleine Gruppen erreichen können. Sie können jetzt nicht davon hoffen, dass sie den ganzen Laden irgendwie übernehmen, aber man sagt ihnen immerhin, schreibt ein Dokument und wir heften das mit ab. Ja, und das, dann ist euer Protest ist dann zur Kenntnis genommen. Und der wird vielleicht auch dann irgendwann größer, das ist dann halt, müsst ihr halt gucken. Ne? Aber erstmal kriegt ihr nur diese Notiz in unserem Aktenordner und ihr seid eben nicht die Mehrheit. Das ist halt auch demokratisch irgendwo.
Es gibt natürlich so kleinliche Diskussionen, aber da geht es ja, sag mal, um so eine Art Feilschen, wie wenn du mit einem Verkäufer feilscht oder sag mal so, um Kompromisse. Ne? Hier sind ja beide Seiten quasi ideologisch, stehen fest auf ihrem Standpunkt. Und das erinnert mich an die ganze Arbeit in der Ökumene. Meine Vermutung ist, es kommt gar nicht auf einen sachlichen Fortschritt an, sondern nur darauf, Formulierungen zu finden, die beide Seiten akzeptieren können. Aber das heißt dann eben, dass sie sich beide nicht bewegen, ne? Sondern die labern dann rum, wieder so ein typisches theologisches Scheinproblem. Und wenn sie Glück haben, finden sie eine Formulierung, die sowohl die Progressiven als auch die Konservativen akzeptieren können. Aber wenn sie das tun, dann liegt das nur daran, dass die Formulierung irgendwie so raffiniert gewählt ist, dass sich jeder bestätigt fühlt und die Unterschiede verkleistert werden.
Also mir ist das völlig unverständlich. Also es ist zwar sehr interessant zu sehen, wie das seelische Innenleben von den Herrn Schwarz aussieht und seine Hoffnung ist gegenüber dieser Synode und so weiter, aber wenn er sich vielleicht zurückerinnert, lag er mal mit der Nase auf dem Boden und hat seine völlige Unterwerfung unter die katholische Kirche und insbesondere der Kirche, also der Hierarchien, bis zum Papst öffentlich bekundet. Und er weiß, dass es keine demokratische Veranstaltung ist.
Also Entschuldigung, für die Hörer, Christian bezieht sich auf die Priesterweihe, ne, wo sich die Priester auf den Boden werfen.
Eine Unterwerfung, die man eigentlich in anderen öffentlichen Vereinen in Deutschland nicht kennt, musste ich beim Tennisverein nicht machen. Und dass er jetzt quasi so mit so einer Naivität da rangeht und sagt, dass wir jetzt von unten heraus irgendwas ändern können und dass jetzt die Synode ist. Wir spüren den Hauch der Veränderung, der jetzt durch die Hallen weht und die warten alle darauf, dass wir was zu sagen können. Diese Naivität kann ich nicht nachvollziehen. Insofern ist das so interessant, von außen zu beobachten. Ich glaube, der meint das ernst. Ich glaube, der schreibt da nicht, tut da kein Spiel machen, sondern das ist wirklich der Selbstbetrug, der da stattfindet. Und ich glaube auch, dass viele Katholiken glauben, dass sich da noch irgendwas bewegen kann und dass man von unten hier irgendwas ändern kann. Aber es wird nicht passieren. Das ist ganz klar. Ich gehe in den Film rein Und ich weiß nach den ersten 2 Minuten, was der Ausgang ist von dem Film. Das wird einfach nicht passieren, dass man sich jetzt jahrzehntelang in der Nase durch den Ring ziehen lässt und in Arbeitsgruppen dann noch vielleicht irgendwelche Textformulierungen dann ausfeilen kann, die dann irgendwo dann in staatlichen Archiven dann enden. Das ist doch irgendwie doch verlorene Zeit. Aber mal schauen, wie es weitergeht mit der Story.
Da geht es ja in erster Linie erstmal darum, irgendwie sich auf Formulierungen zu einigen. Da reden wir ja von Formulierungen für irgendwelche Bittebriefe an den Papst. Also das sind ja noch nicht mal Formulierungen für irgendwelche neuen Gesetzestexte oder so, sondern dann wird da sowas formuliert, ach bitte lieber Papst, tu uns doch mal den Gefallen und frag mal das Glaubensdikasterium, gib denen doch mal die Anweisung, dass die nochmal überprüfen sollen, ob der Zölibat nicht doch abgeschafft werden könnte. Ja, und selbst wenn sie das schreiben, wenn sie sich darauf einigen würden, das geht dann an den Papst. Und selbst wenn der Papst dann zustimmen würde, dann würde das ja einfach nur von der nächsten Instanz geprüft. Geht das? Und das Glaubensdikasterium wird dann ganz schnell sagen, nein, Zölibat kommt von Jesus, Ende der Diskussion. Ja, also spätestens da kann das nur scheitern.
Aber das Glaubensdikasterium berücksichtigt die vorgebrachten Argumente und muss sich dann daran schon auch abarbeiten, ne? Es ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt einfach nur bestimmen und so, ne? Aber ich will es gar nicht. Viktor, warum interessiert dich das so sehr, ne? Du bist doch im Grunde auch heimlich eigentlich ein Katholik, ne? Lass uns ja, das immer offen genau. aussprechen. Ne?
Jörn, du sagst ja, das Dikasterium muss sich mit diesen Argumenten auch auseinandersetzen. Aber es gibt ja keine neuen Argumente. Und was ich vorhin gesagt habe, die haben sich mit diesen Argumenten schon auseinandergesetzt. Also da ist nichts Neues zu erwarten. Und das ist ja auch gerade das Faszinierende, weil du fragst, also vielleicht beiße ich mich nicht so da rein wie Viktor, aber was mich wirklich fasziniert ist, dass diese Katholiken ständig quasi gedanklich vor die Wand laufen und dann irgendwie enttäuscht sind und in so eine inkonsistente Weltanschauung haben, wo sie immer nur quasi von einem Widerspruch dann an den nächsten bouncen, aber nie merken, dass das ein grundsätzliches Problem ist.
Ja, aber wir machen jetzt genau das, was Herr Franziskus eigentlich jetzt mal beenden will, dass wir ständig die Kirche konfrontieren mit Dingen, für die sie eigentlich nicht bereit ist. Wir sind jetzt sauer, dass wenn jetzt die sagen, hier her mit dem Frauenpriestertum, ne, und dass dann dieses Glaubensdikasterium oder der Papst oder sonst wer sagt, machen wir nicht. Aber worüber sie ja eigentlich diskutieren wollen, sind ja Dinge, wo sich die Kirche im Großen und Ganzen einig ist. Nach 2000 Jahren kann man es erwarten. Und dann eben es um Details geht oder Sachen, die mal irgendwie jetzt mal bearbeitet gehören. Wie zum Beispiel, da wird gebetet und führe uns nicht in Versuchung. Und dann sagt jemand, Moment, wieso führt uns der Herr jetzt in Versuchung und so weiter? Ne? Und da wird eben dann darüber gefeilscht und sagt, ja, kann man abschaffen? Und dann sagen aber andere, nein, das können wir nicht abschaffen, das sind ehrwürdige Worte. Und dann sagt halt dann der Papst, darf beides gebetet werden. Ne? Solche Sachen werden da jetzt besprochen. Ne? Aber dass wir jetzt ständig diese Grundsatzdiskussionen bei völlig konträren Sachen diskutieren, das ist nicht das, was der Franziskus haben will.
Ja, und du hast recht, das ist auch ein guter Punkt. Aber der Trick besteht hier ja auch gerade möglicherweise, dass zu den Themen, die du jetzt sagst, die man vernünftig, also im Rahmen des Katholizismus vernünftig diskutieren kann, dass da jetzt diese explosiven Themen wie Frauendiakonat und so weiter reingeschmissen werden. Und dann kann man die eben ausbremsen, hat immer noch was zu diskutieren, wo man dann nachher vielleicht irgendwelche Ergebnisse vorweisen kann. Und was ich vorhin noch gedacht habe, ist, du sagtest, das sind so Randthemen. Ja, aus der Sicht der Weltkirche sind das Randthemen, aber für die deutschen Katholiken wird ja auch der Großteil der Katholiken, also jetzt natürlich nicht die echt gläubigen Katholiken, aber so diese Kultur- und Identitätskatholiken, denen ist das ja wichtig. Die wollen ja, es ist denen ja peinlich, in so einer Kirche zu sein, die Frauen diskriminiert und Homosexuelle und so weiter. Die möchten ja den Fortschritt. Die deutschen Katholiken, die denken ja nicht an die Weltkirche, sondern die denken, Gott ist meiner Meinung und die katholische Kirche muss sich ändern, sonst... Ich fühle mich da nicht wohl, aber ich will auch nicht austreten. Deswegen muss ich die katholische Kirche jetzt nach mir, dem deutschen Feldwald- und Wiesenkatholiken, richten. Und das würde mich nicht wundern, wenn es da irgendwann zur Explosion geht. Martin Luther wollte auch kein Schisma.
Da würde ich schon auch dann wieder zustimmen, Matthias, dass das, was für die Weltkirche vielleicht nicht so dringlich ist oder was Franziskus einfach erstmal so einschätzt, ja, das ist ja mein Punkt. Mir geht es ja darum, wie schätzt er es ein und nicht, ob er recht hat, ja. Dass das aber für die hiesige katholische Kirche in Deutschland absolut desaströs ist. Und das ist ja für uns gut, ne? Also der Betzing und andere Teilnehmer des deutschen synodalen Weges sagen ja, das ist nicht mehr vermittelbar, was die katholische Kirche in Richtung Frauen und Homosexuelle oder allgemein Sexualität verkündet. Und das werden die da auch nicht los. Das ist das Erste, was sie gefragt werden in Diskussionen. Und für die katholische Kirche in Deutschland geht es um alles. Und das versteht der Franziskus nicht. Und das ist eben sein fataler Irrtum. Ne?
Ein anderes Thema bei der Weltsynode ist ein großes Mea Culpa. Also ein Bußritus zum Auftakt, bei dem auch ein Missbrauchsopfer eine Rede hielt. Vatikannews.va berichtet, Zitat: Papst Franziskus hat im Petersdom zu Rom einen Bußritus geleitet. Dabei baten Kardinäle stellvertretend für alle Katholiken feierlich um Vergebung für Sünden und Verfehlungen in der Vergangenheit. Der Deutsche Verband von Missbrauchsopfern Eckiger Tisch kritisierte, man habe Betroffenen nicht genug in den Bußakt einbezogen. Aus dem richtigen Gedanken der Weltsynode, einen Bußritus voranzustellen, werde wegen der Weigerung der Verantwortlichen, einen ehrlichen Schritt auf ihre Opfer zuzumachen, eine Inszenierung mit der Geste der Macht. Doch Lawrence Giens, das ist dieser Missbrauchsopfer, der da eine Rede gehalten hat, doch Lawrence Giens Redebeitrag gelang es sehr eindringlich, die Synodenteilnehmer auf das Thema Missbrauch hinzuweisen. Der Höhepunkt des Ritus waren 7 Vergebungsbitten, vorgetragen von Kardinälen. Vergebung dafür, dass Katholiken in der Vergangenheit oft das Leben missachtet und sich nicht um Frieden bemüht haben. Der kanadische Jesuit Michael Czerny bat um Verfehlungen gegen die Schöpfung und drückte Scham für Sklaverei und Kolonialismus aus. US-Kardinal Sean O'Malley brachte die Vergebungsbitte zu Gehör, die sich auf Missbrauch bezog. Ich bitte um Vergebung und schäme mich für all die Male, in denen wir Gläubigen Komplizen waren oder direkt Gewissensmissbrauch, Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch begangen haben. Wie viel Scham und Schmerz empfinde ich, wenn ich insbesondere an den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und verletzlichen Menschen denke. Missbrauch, der die Unschuld gestohlen und die Heiligkeit der Schwachen und Hilflosen entweiht hat. Ich bitte um Vergebung und schäme mich für all die Zeiten, in denen wir den Zustand des geweihten Dienstes und des geweihten Lebens benutzt haben, um diese schreckliche Sünde zu begehen, indem wir uns sicher und geschützt fühlten, während wir teuflisch von den Kleinen und Armen profitierten. Vergib uns, Herr. Eine eigene Vergebungsbitte zielte auf die Missachtung der Würde der Frauen. Viktor Fernandez bat unter anderem um Vergebung für Verfehlungen gegen die Einheit des christlichen Glaubens und die echte Geschwisterlichkeit der ganzen Menschheit. Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn beklagte die Hindernisse für den Aufbau einer wahrhaft synodalen gemeinsamen Kirche. Der Papst sagte: Ich wollte die Bitten um Vergebung, die von einigen Kardinälen verlesen worden sind, formulieren, weil es notwendig war, unsere großen Sünden beim Namen zu nennen. Sünde ist immer eine Wunde in Beziehungen, in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den Brüdern und Schwestern. Niemand wird allein gerettet, aber es ist ebenso wahr, dass die Sünde eines Einzelnen Auswirkungen auf viele hat. So wie alles im Guten verbunden ist, ist es auch im Bösen verbunden. Die Kirche sei in ihrem Wesen des Glaubens und der Verkündigung immer beziehungsorientiert und daher könne sie nur durch Heilung kranker Beziehungen zu einer glaubwürdigen synodalen Kirche werden. Die Heilung der Wunden beginne mit dem Bekenntnis der Sünden. Wir könnten den Namen Gottes nicht anrufen, ohne unsere Brüder und Schwestern, die Erde und alle Geschöpfe um Vergebung zu bitten. Und wie könnten wir eine synodale Kirche sein ohne Versöhnung? Wie könnten wir behaupten, gemeinsam vorangehen zu wollen, ohne die Vergebung zu empfangen und zu geben, die die Gemeinschaft in Christus wiederherstellt? Das Schuldbekenntnis am Vorabend der Synodenversammlung sei hoffentlich eine Gelegenheit, das Vertrauen in der Kirche und in die Kirche wiederherzustellen. Ein Vertrauen, das durch unsere Fehler und Sünden erschüttert wurde. Franziskus sprach das Wort Missbrauch nicht aus, aber jedem Zuhörer war klar, dass dies vor allem gemeint war. O Vater, wir sind hier versammelt im Bewusstsein, dass wir deinen liebevollen Blick brauchen. Wir bitten dich um Vergebung für alle unsere Sünden. Hilf uns, dein Gesicht wiederherzustellen, das wir durch unsere Untreue entstellt haben. Wir bitten diejenigen um Vergebung, die durch unsere Sünden verletzt wurden, und schämen uns dafür. Gib uns den Mut zur aufrichtigen Reue, für eine echte Umkehr. Zitat Ende. So. Was sagt ihr denn jetzt dazu, zu diesen Vergebungsbitten?
Ja, die katholische Kirche und überhaupt die Christen sind sehr gut im Schuldbusiness. Das ist quasi ihre Währung. Alle sind schuldig, alle kommen mit der Erbsünde drauf. Und deswegen sind sie auch sehr gut, quasi mit Schuld gegenüber anderen umzugehen, indem sie nämlich quasi die Erfindung des Jahrtausends gemacht haben, dass wenn man irgendwelche moralische Schuld hat, man sie nicht gegenüber dem Opfer abtragen muss, sondern gegenüber dem Gott. Und wie es ausdrückt, ist, die katholische Kirche hat die Freibriefpresse im Keller und kann sich selbst dann quasi dann die Freibriefe drucken für die eigene Schuld. Wir werden erstmal mit der Schuld von vornherein aufgeladen. Na, kommen wir erstmal rein, dann machen wir natürlich jeden Tag Scheiße, wissen wir. Aber die Erbschuld ist noch viel größer. Und die einzige Möglichkeit, sich von der Schuld zu befreien, ist, indem wir hübsch Gott darum betteln, dass er uns diese Freibriefe gibt. Und glücklicherweise hat der Vatikan da die Freibriefdruckerpresse im Keller und kann sich damit befreien. Da braucht man auch keine Missbrauchsopfer vom eckigen Tisch, um das zu lösen. Das ist der erste Trick im Christentum, dass man sich nicht mehr mit irgendwelchen Opfern seiner Taten auseinandersetzen muss, sondern Gott persönlich kümmert sich drum, auch wenn er nur eingebildet ist.
Also mir sind hier zu viele Worte. Und die Kirche ist jetzt, sagen wir, 15 Jahre, nachdem der Missbrauchsskandal in Deutschland losgegangen ist, in der Phase, wo sie mit Worten und so symbolischen Akten, also hier einmal so religiös-symbolische, aber auch diese ganzen Aufarbeitungssachen, was machen. Und vor, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, vor einiger Zeit wurde ja der evangelischen Kirche, oder jetzt in diesem Jahr, glaube ich, der evangelischen Kirche auch Versagen bei dem Missbrauch, da gab es so eine Studie, glaube ich, Versagen bei dem Missbrauchsskandal vorgeworfen. Und das erinnerte mich daran, da dachte ich mir, ja, was ist auch anderes zu erwarten von einer Kirche, die nach dem Krieg im Stuttgarter Schuldbekenntnis, also nach dem Nationalsozialismus, gesagt hat, wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Also in der evangelischen Kirche gab es ja eigene Entjudungsinstitute, ne? Nur mal so zum Kontext. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Also wie kann man sowas nach dem Versagen im Nationalsozialismus erzählen? Ne? Und genau diese Denkweise, die sich da niederschlägt, ja, wir labern jetzt mal mit Worten und erzählen einfach irgendwas, das hat sich dann eben Jahrzehnte später bei dem Missbrauchsskandal gezeigt, ne? Dass man nichts tut, man kümmert sich nicht und nachher erzählt man wieder mit Worten viel rum, wie leid einem das tut. Und das wird halt heute nicht mehr akzeptiert von den Leuten, auch zu Recht nicht.
Ich würde gerne Christians Darstellung noch weiter unterstützen, nur dass man da um Vergebung flennt, anstatt sich mit den Opfern zu beschäftigen und die zu entschädigen. Ich glaube ja, darüber hinausgehend, dass die Kirche einen bestimmten Menschenschlag irgendwie anzieht und speziell dann, wenn es wirklich um die Profikatholiken geht, denen das was kostet, da dieses Leben zu führen und so weiter, da findest du eben einen ganz bestimmten Typus und ich finde das richtig ekelhaft, dieses Ich-Bezogene, ne? Ich bin die Braut Jesu Christus und für mich wurde das alles gemacht und so weiter. Ihnen geht es ja einfach hier um Vergebung und nicht, also sie bitten ja nicht darum, dass alle, die da geschädigt wurden, dass die jetzt ein ganz tolles Leben führen als Ausgleich, ne? Sondern sie kümmern sich um ihre eigene Vergebung und ich fände es besser, wenn die Frage der Vergebung sich gar nicht stellen würde, weil sie ihre Schuld wirklich abgetragen haben. Ne, wenn die ganzen Kardinäle zusammenkommen würden und sagen, nach 20 Jahren und so, wir haben die Schuld wirklich abgetragen und das hat uns ganz schön viel gekostet, ne? Aber das ist nicht so. Und der nächste Punkt, der damit zusammenhängt, ist, es wird ja einfach angenommen, dass diese Vergebung auch gewährt wird. Da hat sich ja jetzt nicht irgendwie die Wolke aufgetan und eine dunkle Stimme hat gesagt, nein, ne? Sondern das wird einfach so angenommen, dass die Vergebung gewährt wird und das ist dann eben einfach auch nur ein Gewäsch. Weil wenn das ein Automatismus ist, ne, und so, das ist ja irgendwie auch seltsam. Und ja, das macht mich irgendwie misstrauisch, dass da keine Antwort kommt und dass es den Leuten auch egal ist, ob eine Antwort kommt. Das ist ja wirklich unredlich.
Ich finde es trotzdem auch ekelhaft, dass die sich da so hinstellen und da so ein theatralisches Spektakel daraus machen, wie, oh, wie sehr sie sich schämen und ach, ich armer Sünder und pipapo, ne? Halt auch wieder komplett an den Opfern vorbei, ne, sondern nur sich selber so darstellen, ne? Und da denke ich an meine Lieblingsbibelstelle Matthäus 6, 1 bis 6. Ne? Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ja, also dieses Spektakel daraus zu machen, so, das finde ich echt ekelhaft.
Jan, du hast gerade von dem Menschenschlag der Profikatholiken gesprochen. Für mich zieht das den Blick auf ein Problem des Katholizismus. Und das ist halt, dass der Kathol oder Religion allgemein, der arbeitet so viel mit Worten und Symbolik. Ne? Messen, Weihrauch, Singen, Beichte, Hand auflegen, segnen und so weiter. Und das funktioniert alles, sag mal, reibungslos, solange du dich eh nur auf so jenseitige Dinge beziehst, was keiner nachprüfen kann. Ne? Aber hier geht es ja jetzt um ein reelles Problem, den Missbrauch. Und da wenden die jetzt diese theologischen Instrumente an, die sich sonst bewährt haben, weil da halt keine Reibung, keine kognitive Dissonanz auftrifft, weil du ja eh nicht wissen kannst, ob das funktioniert oder nicht. Aber hier beim Missbrauch funktioniert es eben nicht, und das kann sich auch nicht positiv auf die Kirche auswirken. Und das macht es eben auch so interessant, diese ganzen Sachen zu verfolgen.
Kardinal Kaspar beschwört mal wieder den Worst Case, ne, wenn diese Synodalität vielleicht nicht funktionieren sollte, dann stünde ja ein Schisma bevor, also eine Aufspaltung der katholischen Kirche. Also ntv.de schreibt, Zitat: Bedenken Sie, in der Weltkirche gibt es eben sehr viele konservative Ortskirchen, gerade im Süden der Welt und in den USA, sagt Kardinal Walter Kaspar. Der Kurienkanal erlebt in Rom selbst die immer stärker werdenden zentripetalen Kräfte in der Weltkirche, die sie auseinanderzureißen drohen. Wen der Kardinal damit meint, ist unschwer zu erraten. Während die deutschen Katholiken mehrheitlich den Reformvorschlägen des vergangenen Jahres gegenüber offen sind, auch offen über systemische Ursachen des Missbrauchs in der Kirche reden wollen, ist dieses Thema in weiten Teilen der Welt ein absolutes Tabu. Die Kirche ist heilig, kann als Organisation keine Sünden geduldet haben und damit basta. Das Motto des Papsttums von Francisco scheint nicht mehr, gemeinsam synodal einen neuen Aufbruch zu wagen, sondern eher zu sein, den Laden noch zusammenhalten. Der Widerstand gegen Veränderungen ist enorm. Kirche sei keine Demokratie, heißt es von den Konservativen, sondern Annahme der Botschaft, Hingabe und Gehorsam gegenüber dem Papst. Die letzten 4 synodalen Jahre müssen dem Papst wohl deutlich vor Augen geführt haben, wie sehr einzelne Teilkirchen sich bereits auseinandergelebt haben. Reformkirchen wie die deutschen und andere mittel- und nordeuropäische Landeskirchen haben jedoch in der Kirche von Franziskus kaum noch Gewicht. In Rom werden sie eigentlich nur noch als Geldgeber angesehen. Den theologischen Takt geben andere an. Es zählen die Kirchen Afrikas, Amerikas. Dort aber bleiben Frauen meist streng auf ihren traditionellen Rollen beschränkt. Doch nur weil per Papstentscheidung alle kritischen Themen ausgelagert werden, um Zwist und Lagerbildung auf der Synode zu vermeiden, sind diese Themen nicht aus der Welt. Die Wissenschaft geht weiter, die Kirche bleibt wieder zurück. Zitat Ende. Ja, wenn hier Kardinal Kaspar meint, bedenken Sie, in der Weltkirche gibt es eben sehr viele konservative Ortskirchen. Ne, und NTV dann aber auch schreibt, mittel- und nordeuropäische Landeskirchen werden eigentlich nur noch als Geldgeber angesehen. Was meint ihr denn, wie sollte sich dann Papst Franziskus jetzt an der Stelle entscheiden? Nach Anzahl der Mitglieder oder nach Anzahl der Geldscheine?
Also der Papst ist der Papst. Der Papst ist der Maßstab. Und weder das Geld noch die Mehrheiten, sondern er selbst. Das ist ja das Schöne, wenn man Papst ist. Das ist praktisch so, wie wenn man Professor ist. Ne? Nur
Also was der Papst macht, ist ja im Grunde das Naheliegende. Er hält die deutsche Kirche und die deutschen Katholiken im Boot, kommt ihnen aber nicht entgegen oder gibt diesem Drängen nicht nach. Ist ja auch das Beste, was sie machen. Ich meine, die deutschen Katholiken, denen ist die Verhütung egal. Also fast alle, die praktizieren ja eh nicht, was gemacht wird. Und wenn sie dann trotzdem nicht aus der Kirche austreten, obwohl die praktisch wirklich fest das Gegenteil von dem Gegenteil überzeugt sind, was die katholische Kirche lehrt, dann ist ja gar nicht zu erwarten, dass die alle von Bord gehen. Und wenn sie doch von Bord gehen, gut, dann fehlt zwar irgendwann die Kirchensteuer, aber die würde ja auch fehlen, wenn es zum Schisma käme und sich so eine Art deutsche Nationalkirche bilden würde. Also von daher wird der Papst das auslutschen und vielleicht führt das dann dazu, dass sich doch immer mehr Leute aus der Kirche abmelden. Also gibt ja noch andere Gründe, das würde ja auch zurückgehen, selbst ohne, sagen wir mal, diesen synodalen Weg. Und dann irgendwann braucht er sich dann auch nicht mehr um das deutsche Säckel zu kümmern, wobei die Kirchen sicher genug Vermögen haben, dass die gar nicht mehr auf die Kirchensteuer angewiesen wären.
Ja, du sagst jetzt hier, Franziskus holt Deutschland oder die deutschen Katholiken ins Boot. Jörn meinte aber vorhin, dass fast unvermeidlich wird, dass da zu einer Kirchenspaltung kommt.
Hab ich gesagt? Betrug.
Es könnte ja auch sein, dass die Leute, dass es nicht zu einer Kirchenspaltung kommt, weil du ja eben aus der Kirche austreten kannst. Ne? Früher bei Luther, da musstest du ja irgendwie Christ sein und wenn du dann nicht in der katholischen Kirche warst, dann warst du halt in einer anderen Kirche. Aber heute gibt es ja die Option zum Kirchenaustritt. Und ich vermute, dass es dadurch immer quasi so viel Druck aus dem Kessel genommen wird, dass wem es dann echt nicht reicht, gut, der tritt halt aus der Kirche aus, dann hast du aber in der Kirche wieder nur die Leute, die sich gerade noch damit irgendwie arrangieren. Ne, und das könnte halt dazu führen, dass das wie so ein Überdruckventil, dass das nie zum Schisma kommt, das würde dann praktisch von den Bischöfen abhängen. Aber der Priesternachwuchs, der soll ja auch mehr so auf der konservativen Seite sein. Da gab es, habe ich noch nicht besprochen, so eine Priesterstudie. Und das Problem ist, dass die Priester wohl andere Vorstellungen vom Priestertum haben als die Katholiken, für die da sein sollen.
Ich glaube, dass kein Schisma, also keine Kirchenspaltung droht, weil da einfach keiner ein Interesse dran hat, auch die Deutschen nicht. Und gerade auch in ihrer Krise nicht, da jetzt noch so ein Ding anzuzetteln und so weiter. Und die katholische Bevölkerung sozusagen, die will das auch nicht. Die wollen, dass da Frieden herrscht. Das ist überhaupt das Gegenteil von dem, was die wollen. Und ich glaube, da spielen Faktoren eine Rolle, die im Prinzip gratis sind, nämlich erstens aussitzen, also einfach Vertrauen auf längere Zeiträume. Der Papst ist nicht ewig. Wie lange ist er noch Papst? Vielleicht 5 Jahre, wenn es hochkommt. Wer weiß, wer dann Papst wird. Na, und wegen 5 Jahren macht man keine Kirchenspaltung. Oder wer weiß, vielleicht ergeben sich ja irgendwelche Allianzen, die man jetzt noch nicht sieht. Und was da gebraucht wird, ist ja jetzt irgendwie keine 180-Grad-Wende in der Kirche, sondern einfach nur irgendwie so ein kleiner Trick. Ein Kompromiss, der allen ihr Gesicht wahrt. Also beispielsweise, dass die Kirche ihre Position nicht offiziell ändert, aber dass man so einen kleinen Zusatz schafft, dass also lokale Kirchen aufgrund ihrer Erfahrung vor Ort bestimmte Entscheidungsspielräume bekommen, ohne dass das jetzt so und so heißt. Ne? Und dann kann man auch bestimmte Kritikpunkte oder bestimmte kritische Knackpunkte einfach auch ignorieren. Ne, man fasst sie nicht an, man hat da jetzt so eine Regelung, wo alle sagen, ja, da kann jeder rauslesen, was er will. Und die Dinge, die wirklich strittig sind, die lässt man einfach auf sich berufen. Ne? Und es ist ja oft so, dass neue Kirchengepflogenheiten nicht wirklich entschieden werden, sondern den Schwachsinn, den alle loswerden wollen, der wird einfach vergessen. Ne? Und das wird, glaube ich, gesucht und so wird man sich da irgendwie rauslavieren und dann braucht man keine Kirchenspaltung.
Also gegen ein Schisma spricht sicher, dass die Katholiken, die jetzt hier aktiv sind, ja gerade Katholiken bleiben wollen. Die könnten ja austreten oder könnten ja zu den Altkatholiken gehen, wo sie sicher auch, sag mal, glaubensmäßig besser aufgehoben werden. Aber die werden halt bei Katholiken, das nehme ich mal besonders wahr, die haben diese katholische Identität, was ich vorhin sagte. Die wollen halt katholisch sein, aber es soll ihnen nicht peinlich sein. Und deswegen soll sich die katholische Kirche bitte so ändern, weil die haben ja die Identität, dass sie katholisch sind. So, und das wirkt natürlich gegen ein Schisma, ne? Denn dann geht ihnen ja praktisch ihr ganzer Wunsch verloren. Aber Jörn, diese lokalen Regelungen. Es gibt ein Buch, ich habe jetzt den Verfasser vergessen, also ein relativ junger, dynamischer Theologe. Der hat irgendwas über Dogmen geschrieben, wie die katholische Kirche mit Dogmen umgeht. Und dann gibt es so Dogmen, sag mal, die erwähnt man dann einfach nicht mehr. Beispielsweise, dass die katholische Kirche wirklich an ein bestimmtes erstes Menschenpaar glaubt, ne, weil die das für die Erbsünde brauchen. Und das ist heute einfach irgendwie peinlich. Aber der Unterschied zu den anderen Sachen ist, das ist unkontrovers. Es stellt sich heute keiner hin, wahrscheinlich weil es keine Gruppe zu diskriminieren gibt, und sagt, ja, wir müssen aber, gut, außer diesen hier, wie heißen die, Kreationisten, ja, wir müssen da an die Adam und Eva. Das interessiert keinen. Und dann kannst du das gut so in der Versenkung verschwinden lassen, weil es auch keiner wieder aus der Versenkung rausholt. Aber diese Themen werden ja seit Jahrzehnten verbittert bekämpft. Und das heißt, du kannst das Thema nicht, auch wenn du es gerne möchtest, nicht in der Versenkung verschwinden lassen, weil die andere Seite das immer wieder rausholt.
Nein, man kann das Thema nicht in der Versenkung verschwinden lassen, aber man kann bestimmte Einwände, die immer vorgebracht wurden, die bringt man einfach nicht mehr vor. Und so weiter und ja.
Ja, aber die eine Seite wird es immer vorbringen. Und wenn du jetzt anfängst, dass hier irgendwo Frauen da die Hostien reichen dürfen oder so, dann wird doch der Rest der Welt empört sein und dann auch das Vertrauen in die Führung in Rom verlieren.
Die Wette gilt. Ja, Viktor, was ist dein Fazit?
Ich sehe da jetzt wirklich original Lüdecke, was der so erzählt hat über den synodalen Weg. Das sehe ich hier 1:1 weiter, dass das nur so eine Beruhigungsmaßnahme ist, dass man den Leuten mal so den Eindruck gibt, dass sich jetzt mal was tut, und eigentlich tut sich aber gar nichts. Und gut, wenn die Synode dann halt nichts bringt, vielleicht gibt es ein Schisma, vielleicht auch nicht. Ich denke da an Franziskus, der hat irgendwann mal gesagt, ja, wenn euch das hier alles nicht gefällt, die evangelische Kirche gibt es schon, ne? Da braucht man kein Schisma, dann geht halt dahin, ne? So.
Es geht eben darum, den Wesenskern der katholischen Kirche zu bewahren. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Die Missbrauchsverbrechen zeigen, das System katholische Kirche ist krank. Doppelbödigkeit und Verlogenheit, das ist der Wesenskern dieser Institution.
Helmut Ortner ist ein deutscher Journalist, Medienentwickler, man sagt Blattmacher, ein Publizist und Autor des Buches »Das klerikale Kartell – Warum die Trennung von Kirche und Staat überfällig ist«. Und das war die 150. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist-Media-Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns oder die Artikel von awq.de oder der Podcast »Man glaubt es nicht«. Diese Adressen und viele weiteren Empfehlungen findet ihr in unseren Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Iska, Viktor, Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Und so schaltet uns auch demnächst wieder ein, wenn es heißt »Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben«. Tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.